Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Vor der Libyen-Konferenz blicken wir auf die schlechte Bilanz der Fünf-Sterne-Bewegung in Italien, dem Land, das eine traditionell enge Verbindung mit Libyen pflegte. Heute stehen wieder zwei Journalisten in der Türkei vor Gericht. Wir nehmen das zum Anlass, um zu fragen, was von der Pressefreiheit in der Türkei noch übrig ist. Und zum Schluss besuchen wir eine Schule in Lettland, die keinen Sprachenstreit kennt. Dass sich der abtrünnige General Khalifa Haftar grundsätzlich bereit erklärt hat, an der internationalen Libyen-Konferenz am Sonntag in Berlin teilzunehmen, verbessert zumindest die Voraussetzungen. Denn bisher waren mehrere Vermittlungsversuche durch europäische Länder gescheitert, auch der italienische. Die ehemalige Kolonialmacht Italien hat oder hatte traditionell ein enges Verhältnis zu Libyen, geografisch ohnehin und wirtschaftlich zudem. Doch Außenminister Luigi Di Maio ist mit seinen Mediationsversuchen in Libyen gescheitert. Dabei wären außenpolitische Erfolge für den Fünf-Sterne-Politiker so wichtig, um von seinen innenpolitischen Problemen abzulenken. Jörg Seiselberg berichtet aus Rom.
Buonasera!
Hier haben wir heute Geschichte geschrieben, rief ein freudestrahlender Luigi Di Maio in der Nacht nach dem 4. März 2018 vor jubelnden Anhängern. Nicht einmal zwei Jahre ist es her, dass eine Fünf-Sterne-Bewegung in der Parlamentswahl triumphierte. Heute zerbröselt die einstärkste Protestpartei Europas. Für Schlagzeilen sorgen nicht mehr Erfolge, sondern interne Richtungskämpfe. Senator Gianluigi Paragone wurde Anfang des Jahres wegen abweichenden Stimmverhaltens aus der Partei ausgeschlossen und attackierte anschließend in einer öffentlichen Schlammschlacht Parteichef Di Maio. Diese Nullnummern werfen mich raus. Es war die Stärke der Fünf-Sterne-Bewegung, gegen Ungerechtigkeiten im Land zu sein. Das verteidige ich noch immer. Und wenn ihr Nullnummern Angst habt, dann haut doch ihr ab. Der Fall Paragone macht deutlich, dass Fünf-Sterne-Chef und Außenminister Di Maio seine Partei immer weniger im Griff hat. Der ausgeschlossene Senator erhielt trotz seines verbalen Amoklaufs Unterstützung von einem Teil des Parteiestablishments. Alessandro Di Battista, neben Di Maio prominentester Fünf-Sterne-Politiker, ließ per Facebook wissen, seiner Ansicht nach stehe Paragone, der Di Maio-Kritiker, für die Werte der Partei. Die interne Atmosphäre der Protestpartei, sie erinnert an einen Guerillakampf. Di Maios politische Lebensversicherung ist bislang Beppe Grillo. Der Parteigründer, immer noch der entscheidende Mann im Hintergrund, hält die schützende Hand über seinen politischen Zögling. Di Maio selbst gibt sich zäh und kämpferisch. Es gibt Momente, da habe ich es satt, dass irgendwer im Hintergrund rumschlendert und dann plötzlich nach vorne kommt. Aber nicht um mit dir zu kämpfen, sondern um dir ein Messer in den Rücken zu stechen. Wer aber glaubt, ich könne der Fünf-Sterne-Bewegung überdrüssig werden, der hat sich geirrt. Proportional zu den sinkenden Umfragewerten steigt die Nervosität innerhalb der Partei und die Unzufriedenheit mit Di Maio. Auch weil Di Maio als Außenminister, Markenzeichen mangelnder Englischkenntnisse, bislang keine gute Figur abgibt. Zwei G20-Treffen hat Di Maio geschwänzt, war stattdessen unter anderem auf Wahlkampfterminen in Italien unterwegs. Bei den Versuchen, die derzeitige Libyen-Krise zu lösen, blieb Italien auch wegen seines schwachen Außenministers überwiegend in der Zuschauerrolle. 16 Parlamentarier haben die Fünf-Sterne-Bewegung mittlerweile verlassen. Weitere Abgänge könnten im Senat die Mehrheit für die Regierung gefährden. Der ehemalige Bildungsminister Lorenzo Fioramonti, kurz vor Silvester aus der Fünf-Sterne-Bewegung ausgetreten, hat die Vereinigung ECO gegründet. Diese soll sich, so Fioramontis Wunsch, im Parlament parteiübergreifend für Ökologie und nachhaltiges Wirtschaften engagieren. Diese Themen fehlen heute in Italien, während sie in anderen europäischen Ländern eine große Rolle spielen. Ich würde mich freuen, wenn es durch die kulturelle Vereinigung ECO gelingt, Parlamentarier anderer Parteien dazu zu bringen, sich in ihren Fraktionen für eine Agenda einzusetzen, die fortschrittlich, ökologisch, wirklich modern ist. In italienischen Medien wird darüber spekuliert, ECO könne über kurz oder lang eine Partei und damit zum Sammelbecken enttäuschter Fünf-Sterne-Anhänger werden. Umweltschützer Fioramonti, der unter anderem in Deutschland studiert hat, dementiert dies. Den 5 Sternen hatte er sich ursprünglich angeschlossen, sagt er, weil diese für das Thema Ökologie und ökologisches Wirtschaften standen. Leider sind viele dieser Werte mit der Zeit verloren gegangen. Ich glaube, das hat mit dazu beigetragen, dass die Zustimmung für die 5-Sterne-Bewegung zurückgegangen ist. In der Parlamentswahl 2018 hatte die 5-Sterne-Bewegung knapp 33% der Stimmen erreicht. Derzeit liegt die Partei in Umfragen bei nur noch rund 15%.
Über die Situation der 5-Sterne-Bewegung berichtete Jörg Seißelberg aus Rom. Seit dem Putschversuch im Sommer 2016 unterdrückt die türkische Regierung die Meinungs- und Versammlungsfreiheit noch systematischer und geht besonders hart gegen die unabhängige Berichterstattung vor. Viele regierungskritische Journalisten sind seither verhaftet worden. In der Regel wird ihnen Propaganda für eine Terrororganisation oder die Unterstützung der Gülen-Bewegung vorgeworfen, was ungefähr dasselbe bedeutet. Heute wird der Prozess gegen 2 Journalisten der amerikanischen Nachrichtenagentur Bloomberg fortgesetzt. Sie hatten im August 2018 über die Krise der türkischen Währung berichtet. Der Kurs der Lira war nach einem Zerwürfnis mit den USA eingebrochen. Und in Istanbul begrüße ich nun die ARD-Korrespondentin Miriam Staber. Frau Staber, diese beiden Journalisten haben nicht über Anschläge in Kurdengebieten oder über korrupte Bauvorhaben der Regierung berichtet, sondern über den Kurseinbruch der türkischen Währung, der offensichtlich war. Offenbart sich mit diesem Prozess noch eine härtere Gangart gegen Journalisten durch die türkische Regierung?
Also dieser Prozess unterscheidet sich natürlich von den anderen Prozessen. Auf der anderen Seite sagen Beobachter, dass die Grundtendenz bei fast allen diesen Prozessen eben die gleiche ist, eben Einschüchterung. Der Unterschied ist jetzt, wie Sie gesagt haben, dass es um Wirtschaftsjournalisten gehen, die über den Umgang der türkischen Behörden und Banken mit dieser damaligen Währungskrise berichtet haben. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie versucht haben, mit ihrer Berichterstattung die Märkte zu manipulieren. Und ihnen drohen, das ist ein großer Unterschied, nur in Anführungsstrichen 2 bis 5 Jahre Haft. Die Journalisten, denen Terrorpropaganda vorgeworfen wird, denen drohen bis zu 15 Jahre Haft. Ein Unterschied sieht man auch daran, dass im Bloomberg-Prozess bisher keiner der Angeklagten in Untersuchungshaft sitzt. Aber Experten sagen eben, dieser Versuch der Einschüchterung, der gilt natürlich auch für diesen Prozess.
Sie sagen es, die beiden saßen nicht in Untersuchungshaft, wie viele ihrer anderen Kollegen, über die wir an dieser Stelle auch berichtet haben. Konnten die denn seit Erhebung der Anklage, also nicht die anderen, sondern die beiden Wirtschaftsjournalisten, konnten die seitdem unbehelligt weiterarbeiten?
Die beiden Hauptangeklagten, es gibt mehrere Angeklagte, Kerim Karakaya und Ferchan Yalçınkılıç, sie arbeiten auf jeden Fall weiter bei der amerikanischen Nachrichtenagentur Bloomberg. Sie publizieren auch weiter. Es gibt diese 36 Mitangeklagten, das sind Menschen, die sich in sozialen Medien, also beispielsweise in Facebook-Posts oder Twitter-Kommentaren, kritisch zu dieser Währungskrise damals geäußert haben. Und unter diesen 36 Personen sind sozusagen ganz normale Bürger, aber auch Wirtschaftsexperten. Einer davon ist zum Beispiel der hier in der Türkei recht bekannte Ökonom Mustafa Sönmez. Und der ist auch weiter sehr aktiv und äußert sich auch öffentlich weiter kritisch.
Sie haben diese 36 weiteren Personen erwähnt. Wir haben natürlich in Deutschland auch den Fall um den Journalisten Deniz Yücel beobachtet. Wie viele Journalisten sind denn überhaupt noch in Haft?
Da gibt es nur Schätzungen. Die Organisation Reporter ohne Grenzen geht von Dutzenden aus, andere Organisationen von mehr als 100. Es gibt da keine eindeutigen Zahlen, weil die türkische Justiz die Betroffenen oft längere Zeit im Unklaren lässt, was sie ihnen genau vorwirft. Es ist also häufig wahrscheinlich, dass diese Vorwürfe mit der journalistischen Arbeit zu tun haben. Es lässt sich aber nicht offiziell nachweisen. Die insgesamte Zahl der inhaftierten Journalisten in der Türkei ist in den letzten Jahren etwas zurückgegangen. Die Türkei gehört aber immer noch zu den Ländern, in denen weltweit die meisten Journalisten wegen ihrer Arbeit im Gefängnis sitzen. Es gibt da auch ein weltweites Ranking, zum Beispiel in Sachen Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen. Und da liegt die Türkei ziemlich weit hinten auf Platz 157 von 180.
Erwarten Sie denn heute schon ein Urteil in dem Prozess?
Auch da gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Der Anwalt eines der Hauptangeklagten sagt zum Beispiel, dass er davon ausgeht, dass dieser Prozess sich über Monate ziehen wird. Heute wird also nur ein kleiner Teil stattfinden. Manche der Mitangeklagten meinen aber zum Beispiel, dass es Freisprüche geben wird schon heute. Und wieder andere Prozessbeobachter gehen davon aus, dass der Prozess eingestellt wird. Muss man also abwarten.
Heute stehen wieder zwei Journalisten in der Türkei vor Gericht. Wir haben das zum Anlass genommen, um mit der ARD-Korrespondentin Miriam Staber über die Pressefreiheit in der Türkei zu sprechen. Vielen Dank dafür. In vielen Schulen Lettlands wird noch immer in Russisch unterrichtet. Doch nur ein Viertel der lettischen Bevölkerung spricht in der Muttersprache Russisch. Deshalb soll ab Herbst dieses Jahres in den unteren Klassen vermehrt, in den oberen Klassen sogar ausschließlich auf Lettisch unterrichtet werden. Das betrifft alle Schulen im Land, also auch die, die hauptsächlich von russischsprachigen Schülerinnen und Schülern besucht werden. Deswegen kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Demonstrationen gegen die Bildungsreform mit ordentlich Rückenwind aus Moskau. Dabei gibt es schon jetzt Vorbilder, wie das klassische Gymnasium in Riga. Gesine Dornblüt hat sich dort umgesehen.
Große Pause im klassischen Gymnasium von Riga. Der Name klingt hochtrabend, in Wirklichkeit ist es ein Funktionsbau aus der Sowjetzeit. Die Schüler strömen in den Speisesaal. Mädchen mit brav geflochtenen Zöpfen, einige im Kleidchen. Jungs in ausgebeulten Jeans, Sneakers. Das klassische Gymnasium von Riga ist mit rund 1700 Schülern die größte Minderheitenschule in Lettland. Das umliegende Viertel wurde zu Sowjetzeiten als Schlafstadt gebaut. Vor allem Russen zogen hier ein und schickten ihre Kinder auf die Schule in der Nachbarschaft. Unterrichtet wurde damals komplett auf Russisch. Mittlerweile gehen zwar immer noch vor allem russische Muttersprachler auf das Gymnasium, aber der Unterricht ist bilingual, Lettisch, Russisch. Und dazu wird noch auf Englisch unterrichtet. Es ist Projekttag. Die Schüler der siebten Klassen arbeiten an einer Lettland-Broschüre für Touristen. Gerda Balode, die Lettischlehrerin, bespricht mit zwei Schülerinnen deren Ideen. Auf Lettisch. Dann wechseln sie ins Russische.
Lettland besteht aus vier Regionen und jede Klasse behandelt eine von ihnen. Die Schüler kümmern sich um Architektur, berühmte Personen, die lokale Küche. Am Ende machen wir ein großes Poster. So lernen wir die Geschichte Lettlands, unsere Berühmtheiten und unsere Kultur kennen.
Lala nickt.
Ich will jetzt kein anderes Land beleidigen, aber in Lettland leben sehr gute und hilfsbereite Menschen. Es gibt sehr viel Wald, die Natur ist schön.
Für Lala sind sogar Russisch und Lettisch Fremdsprachen.
Meine Muttersprache ist Aserbaidschanisch. Ich bin nach Lettland gekommen, als ich in die erste Klasse ging. In den letzten 7 Jahren habe ich unsere Sprache gelernt. Jetzt spreche ich gut.
Im Mathematikraum sind die Tische zu Gruppen zusammengeschoben. Eine sechste Klasse arbeitet hier. Am Fenster sitzen Anja und Katharina, neben sich einen riesigen Taschenrechner aus Pappe.
Wir haben sehr lange daran gebastelt, aber wir haben uns große Mühe gegeben.
In den Mathebüchern, die sie an dieser Schule benutzen, wechseln Aufgaben auf Lettisch und auf Russisch einander ab. So lernen die Kinder fast automatisch die jeweiligen Fachbegriffe. Für sie mache es überhaupt keinen Unterschied, in welcher Sprache unterrichtet wird, erzählt Katharina, die zu Hause Lettisch spricht. Veronika Makarczuka, die Mathelehrerin, spricht neben ihrer Muttersprache Russisch, fließend Lettisch, Englisch und Deutsch, was sie gern demonstriert.
Vorher habe ich auch Physik in der 7. Klasse unterrichtet. Da hatten wir einen normalen Unterricht, der war auf Lettisch und Russisch. Und wir hatten noch die zusätzliche Unterrichtsstunde, so genanntes Science. Und da hatten wir auch auf Englisch was gemacht.
Dass der Wechsel zwischen den Sprachen an dieser ursprünglich russischen Schule inzwischen so gut klappt, ist vor allem dem Direktor zu verdanken. Romans Aliyevs hat bereits Anfang der 90er Jahre eingeführt, dass Unterricht neben Russisch auch auf Lettisch stattfindet und den Anteil schrittweise immer weiter ausgebaut. Aliyevs sitzt in seinem Büro und serviert Tee in türkischen Gläsern. Er erzählt von seiner eigenen Geschichte. Vater und Mutter, ein Aserbaidschaner und eine russische Finnin, sind zu Sowjetzeiten zugezogen. Der Sohn besuchte selbstverständlich eine russische Schule. Als er in Riga Philosophie studieren wollte, ging das nur auf Lettisch. Er brachte sich die Sprache selbst bei.
Das war sehr schwer. Und daran denke ich immer, wenn es um die Situation heute geht. Ich möchte nicht, dass unsere Kinder diese Schwierigkeiten haben, sich von einer Sprache auf die andere umstellen zu müssen. Für sie soll es natürlich sein, die Sprache zu wechseln.
Aliyevs räumt ein, es gäbe Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Bildungsreform. Bereits ab Herbst 2020 in den oberen Klassen landesweit nur noch auf Lettisch zu unterrichten, werde für viele Schulen schwer. Sie hätten es versäumt, rechtzeitig auf bilingualen Unterricht umzustellen. Und der Staat habe zu wenig in die Fortbildung von Lehrern investiert. Befürchtungen mancher Eltern, ihre Kinder lernten im bilingualen Unterricht nicht mehr richtig Russisch, teilt er nicht. Russisch bleibe ja Muttersprache.
Alle unsere Schulabgänger sind fähig, sich auf Russisch weiterzubilden oder ihren Hobbys nachzugehen, sei es Literatur, sei es Theater. Das ist kein Problem. Im Übrigen haben wir niemanden, der in Russland studieren möchte, oder nur sehr wenige, vielleicht 10 Leute in 20 Jahren.
Es gehe bei dem bilingualen Schulkonzept auch nicht darum, russische Wurzeln zu negieren, sagt Romans Aliyevs noch.
Wir müssen den Kindern das Gefühl von Würde und Stolz auf die eigene Herkunft beibringen. Aber dabei ist wichtig, dass wir alle eine Nation sind, ein Volk, dem das Schicksal unseres Landes am Herzen liegt.
Unsere Reporterin Gesine Dornblüt berichtete aus Riga. Alle Reportagen über Lettland und seine russischsprachige Minderheit können Sie morgen hören, ab 11.05 Uhr in Gesichter Europas hier im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten erwartet Sie an dieser Stelle meine Kollegin Christiane Florin. Shakespeare oder Pope Soap ist dann die Frage. Sie spricht mit dem Theaterwissenschaftler Peter Marx über das Papstdrama im Vatikan. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Musik